Oma Helga fand kritisches Denken nie verkehrt. Schon Gestapo und die Stasi haben sich für sie interessiert. Helga weiß auch heute, ist Hinterfrage nicht verkehrt. Daher kämpft sie munter weiter mit dem Datenschutz als Schwert.
Herzlich willkommen zum Podcast von Dr. Datenschutz, Folge 12 oder so. Ich weiß nicht, ein bisschen sind wir schon dabei. Ich habe eine neue Mitstreiterin an meiner Seite, und zwar die Laura. Laura, grüß dich.
Hallo, ich freue mich, dabei zu sein.
Sehr schön, Laura, du bist jetzt ja auch schon ein Weilchen bei uns. Und was ich vor allen Dingen bei dir bemerkenswert finde, wir kommen ja alle also aus dem juristischen Schema, aber du hast vor allen Dingen Psychologie studiert.
Das stimmt, ich habe Psychologie in Hamburg studiert und danach noch ein bisschen Jura studiert. Eine durchaus empfehlenswerte Kombination, obwohl recht arbeitsintensiv. Und ich weiß nicht genau, ob ich das so unseren Zuhörern empfehlen kann als Karriere-Choice. Ich bin nicht ganz sicher, aber man lernt sehr viel über die Menschen und das kann sehr hilfreich sein, gerade wenn sie sich streiten, zu verstehen, warum. Und Juristen streiten sich ja ausgesprochen gern.
Sehr verständlich. Also das heißt, du durchleuchtest sie erst psychologisch, um sie dann mit den juristischen Waffen zu schlagen. Quasi.
Quasi das Ziel ist, sie mit allen Waffen im Zweifel zu schlagen, die man so eben in seinem Repertoire hat. Jeder so gut er eben kann. Aber nein, ganz ernsthaft, ich mag gerne verstehen, warum die Menschen die Dinge machen, so wie sie sie machen. Und habe die Erfahrung gemacht, dass man sie dann A, besser beraten kann und sie im Best-Case-Szenario auch deutlich zufriedener aus dem Konflikt gehen. Und das finde ich erstrebenswert, anstelle von nur Recht behalten. Das reicht mir häufig nicht.
Das reicht dir häufig nicht. Also du musst auch mit dem Gefühl nach Hause gehen, es psychologisch durchleuchtet zu haben. Du hast auch deswegen gleich ein, finde ich, sehr interessantes Thema mitgebracht, was wir auch schon früher ab und zu mal befasst hatten, beziehungsweise mit dem wir uns befasst haben, und zwar die Diskrepanz des Menschen zwischen dem subjektiven Datenschutz und objektiven Datenschutz, würde ich es mal sagen.
Das ist jetzt perfekt in das typisch juristische Schema gepresst. Das finde ich ja mega. Also die Überlegung, dass es da wirklich einen Unterschied geben würde für den Einzelnen, ich glaube, das trifft nicht zu, aber wir verhalten uns in jedem Fall widersprüchlich. Dazu gibt es mittlerweile verschiedenste Untersuchungen. Die letzte ist im Februar zu dem Thema rausgekommen und das ist einfach spannend, dass die Leute ein hohes Bewusstsein haben für ihre Daten mittlerweile. Auf der einen Seite verstehen, was mit Daten alles gemacht werden kann und auf der anderen Seite sich einfach überhaupt nicht darum kümmern, wenn es irgendwie ansatzweise nur ein bisschen bequem für sie ist. Das heißt, wir wollen zwar nicht irgendwie personalisierte Werbung, weil Google ist böse, aber wir wollen trotzdem weiter WhatsApp benutzen und alle anderen kostenfreien Dienste, weil was kostet die Welt? Ach ja, es kostet meine Daten. Dann ist es mir egal.
Ja, und wie erklärst du dir das? Mit deinem psychologischen Ansatz.
Also ich bin nicht ganz sicher, ob ich das vollends erklären kann. Ich glaube, dass unterm Strich eine gewisse Widersprüchlichkeit im Verhalten völlig legitim ist. Wir müssen uns ja nicht vollständig immer in jeder Hinsicht in allen Bereichen gleich verhalten. Das wäre ja auch total langweilig. Aber ich denke, dass manche Themen einfach bewusster wahrgenommen werden, weil sich dort mehr Unabhängigkeit gewünscht wird und Freiheit gewünscht wird. So hat zum Beispiel die Befragung deutlich gemacht, dass die Leute im Bereich zum Beispiel Politik und Journalismus besonders kritisch, wie mit den Daten umgegangen wird. Die Wissenschaftler, die hier geschaut haben, haben das so erklärt und haben gesagt, naja, das ist spiegelbildlich für die gesellschaftliche Erwartung, halt zum Beispiel von Demokratie und freiem Journalismus. Und hier wollen sie die Einflussnahme nicht.
Aber ganz kurz, also das heißt, Journalisten und Politiker haben eine höhere Sensibilität für Datenschutz?
Nee, sondern die Menschen haben bei Themen wie Politik und Journalismus eine höhere Sensibilität für Datenschutz. Das heißt, wenn ich also eine Online-Tageszeitung aufmache in meinem Browser, möchte ich eben zum Beispiel nicht ein personalisiertes Feed, also entsprechend von dem, was ich gestern gelesen habe, sondern möchte weiter unabhängigen Journalismus. Und nur weil ich mir die Seite XY von Partei XY angeschaut habe, möchte ich nicht von dieser Partei speziell Werbung bekommen oder immer wieder in meinen Feeds, auch in den sozialen Netzwerken, diese oder jene Politiker vorgeschlagen bekommen, um die zu liken. Da wollen die Menschen Unabhängigkeit.
Also, das heißt, gerade wenn ich auf Webseiten, was weiß ich, Spiegel Online, Zeit etc. irgendwie sowas gehe, dann habe ich da ein höheres Augenmerk darauf, ob ich getrackt werde?
Ja, exakt, genau. Das ist genau das, was die Untersuchungen gezeigt haben. In anderen Bereichen dafür ist die Toleranz für Tracking oder auch personalisierte Werbung durch Tracking enorm hoch. Im Gegenteil, es ist so eine gewisse Sorglosigkeit, die sich da zeigt, die nicht so ganz zu erklären ist, außer vielleicht einer etwas zynischen Interpretation, dass es dort bequem ist und deswegen nicht aufgegeben werden soll.
Ja, das stimmt, das hat sich jetzt ja gerade bei, also auch gerade Spiegel Online und Zeit habe ich als Beispiel gebracht, weil sich da ja in letzter Zeit geändert hat. Vorher, da wurde man einfach getrackt, wenn man auf die Webseite gegangen ist, und das war den Aufsichtsbehörden ja sowieso schon immer irgendein Dorn im Auge, und ich glaube, da haben sich jetzt so ein bisschen, zumindest macht es den Anschein, die Verlage und die Aufsichtsbehörden darauf geeinigt, so, wir machen jetzt ein Friss-oder-Stirb-Prinzip, ne? Also wir machen hier eine Schranke davor, entweder du lässt dich tracken oder du schließt ein Abonnement ab, aber wir brauchen hier auf jeden Fall eine aktive Einwilligung von dir, sonst kommst du hier nicht weiter. Und da ist mir aufgefallen, aber natürlich nur aus dem persönlichen Bekanntenkreis oder Umfeld, dass dann viele doch eher so empört waren und gesagt haben, nö, also Spiegel Online lese ich jetzt nicht mehr, die wollen ja meine Daten haben irgendwie, das mache ich jetzt nicht mehr, obwohl sich ja wirklich de facto nichts geändert hat, ne? Einfach, also wirklich, aber dadurch, dass die dieses aktive Einwilligung einholen wollen und auch wirklich darauf hinweisen, wird das irgendwie auf jeden Fall als sehr viel bedrohlicher wahrgenommen, als wenn es einfach gemacht worden wäre.
Ja, ich habe da auch ehrlich gesagt ganz zwiespältige Gefühle. Auf der einen Seite finde ich es total begrüßenswert, wenn ein User aufgrund einer Einwilligung auf bestimmte Prozesse hingewiesen wird, also die da von ihm versucht wird einzuholen, weil das ein Stück weit zeigt, dann setzt sich der User damit auseinander. Manchmal fragt man sich ja, ob die ganzen Einwilligungen überhaupt was bringen und die Leute das einfach nur wegklicken, klick, 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 lass mich bloß in Ruhe. Das finde ich auf der einen Seite gut. Auf der anderen Seite zeigt es ein Stück weit eben diese Sorglosigkeit und man mag vielleicht so sagen, so eine gewisse Naivität, die da zum Teil beim User ist, weil, wie du sagtest, de facto bleibt alles gleich. Jetzt sagen wir es dir, wir weisen dich darauf hin, wir kommen vielleicht unseren Informationspflichten jetzt mehr nach. Das führt aber dazu, dass du ganz überrascht bist. Obwohl, naja, eigentlich haben wir das ja schon immer gemacht.
Und meinst du, dass jetzt aufgrund dieser aktiven Erfordernis einer Einwilligung, dass es mehr Abonnenten geben wird? Oder meinst du, dass sich im Grunde das Geschäftsmodell dann früher oder später erledigen wird, weil die Leute jetzt eher darauf hingewiesen werden und sagen, nee, dann gehe ich lieber auf irgendwelche Verschwörungstheorien.de oder was weiß ich und hole mir alternative Medien, die mir umsonst Nachrichten liefern, aber wo vielleicht doch die Qualität das ein ums andere Mal etwas leidet?
Ich finde das gar nicht so leicht zu beantworten. Auf der einen Seite bin ich geneigt zu sagen, dass viele User sich an diese Einwilligungskästen auch bei Spiegel Online und Co. einfach gewöhnen werden und darüber hinwegklicken, so wie sie es bei vielen anderen Bannern ähnlicher Art auch schon tun. Auf der anderen Seite hat man ja schon einige Beispiele, zum Beispiel gibt es einige Online-Tageszeitungen aus Österreich, die das schon etwas länger machen.
Der Standard.
Und hier, ja. Hier zum Beispiel. Und dort hat man zum Beispiel jetzt auch beobachtet, die Abonnentenzahlen sind ja höher gegangen. Also es ist ja vielleicht auch ein Stück weit, ich will dem deutschen Qualitätsjournalismus hier an der Stelle nicht so nahe treten, aber vielleicht ist das ja auch ein bisschen die Hoffnung. Also sprich, wieder wie früher mit den Zeitungsabonnenten hier eher eine Geldquelle zu haben, als durch vielleicht Werbeeinnahmen allein.
Im Grunde ist es ja aus Sicht des Journalismus wäre es ja auch gerade wünschenswert, ne? Dass man irgendwie sagt, wir sind eben nicht anzeigenabhängig, obwohl das natürlich auch im Printbereich, glaube ich, schon immer so ein bisschen der Fall war, dass ein großer Teil eben durch Werbung finanziert wurde und die Auflage dann auch ein bisschen weiter hinten kam. Aber was die Unabhängigkeit angeht, wäre es natürlich, finde ich, auch zu wünschen, dass man sagt, so, nö, dann muss halt jeder jetzt für seinen Inhalt bezahlen in der einen oder anderen Weise. Ich muss mir aber auch selber an die eigene Nase packen. Mich hat das bisher noch nicht. Also ich ringe noch mit mir für Inhalte zu bezahlen, aber ich habe wenigstens ein schlechtes Gewissen dabei.
Das geht mir ähnlich. Ich habe tatsächlich erst vor 2 Tagen das erste Mal ernsthaft darüber nachgedacht, bei meiner Zeitung des Vertrauens online da was abzuschließen. Und ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe den Button gedrückt, hier jetzt bestellen, und dann stand da nach einem kostenfreien Monat 5,40 € die Woche. Und ich dachte, was? 5,40 Euro die Woche.
Ja, weil man wahrscheinlich, also ich denke immer so automatisch, dann bin ich jetzt in der Abo-Falle drin. Ne? Ja. Also ich hatte das hatte auch früher, als das alles noch gar nicht so eine Rolle gespielt hat, aber da wurden einem doch immer von so Drückerkolonnen, ne, mehr oder weniger so, nehmen Sie jetzt die Süddeutsche für einen Monat gratis, und wenn man dann irgendwie nicht geschafft hat, rechtzeitig zu kündigen, dann war man sofort irgendwie in der Abo-Falle für ein Jahr drin und so. Und hat mich auch damals schon so als höchst unseriöses Geschäftsmodell, habe ich mich tierisch drüber aufgeregt, denn dadurch bin ich, glaube ich, so für die Zukunft gebrannt. Sobald es irgendwie geht, nur so und so viel und den ersten Monat kostenlos, dann geht bei mir automatisch so ein Ding an, ich vergesse es eh zu kündigen, was im Zweifel dann auch wirklich passieren wird, ich vergesse es dann wirklich zu kündigen, aber deswegen gehe ich es gar nicht erst ein.
Ja, ich glaube, das ist so ein Makel, der hängt einfach Zeitungen insgesamt nach. Also, weil das wurde ja mit allen möglichen Zeitungsformaten schon gemacht, und ich glaube, das sitzt sehr tief bei den Leuten. Dabei sind die Abonnements, die so, ich mache jetzt keine Werbung für sie, aber die sind ja heute tatsächlich anders gestaltet als einstmals, wenn die Leute also von Bild der Frau bis Bunte an der Tür alles verkauft haben. Also das ist ja doch ein bisschen anders geworden. Dennoch, ich kann das durchaus nachvollziehen. Die Bilder habe ich auch noch im Kopf. Ich habe meine Mutter mal überzeugt für so ein Abo, oder habe es jedenfalls versucht. Sie hat auch gesagt, nein, das machen wir nicht, weil wir vergessen das sowieso zu kündigen.
Ja.
Ich glaube, da ist was dran.
Das muss so in den 2000ern gewesen sein. Als ich Student war, da wurde man dann auch von irgendwelchen, Callcentern angerufen, und es wurde einem alles Mögliche irgendwie aufgeschwätzt. Also ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, eigentlich reden wir über Datenschutz, wir schweifen ein bisschen ab, aber egal, es macht so viel Spaß.
Ein bisschen vielleicht.
Da wurdest du dann angerufen, obwohl, Datenschutz, ne? Die haben mich dann natürlich angerufen und wollten mir irgendein Abo aufschwätzen, und wenn man dann sagte, nee, man möchte doch bitte nicht, dann wurde doch der Ton auch ein bisschen rauer, und warum denn nicht und überhaupt. Also auch kein toller Job, muss ich sagen, aber damit haben sie sich keinen Gefallen getan, weil im Grunde, wenn du dann mit so einem doch sehr belästigende Werbung erhältst und die im Namen eines Verlages oder einer Zeitschrift passiert, dann wirkt das auf jeden Fall auch noch nach.
Ja, zurück zum Thema Datenschutz an der Stelle, finde ich interessant, also wie überhaupt dann die Werbung an der einen Stelle eben als belästigend empfunden wird und die andere eben nicht. Der Durchschnittsuser ist also total bereit, bei seiner Tageszeitung dann diese Werbung zu akzeptieren, auf der einen Seite, wenn dann bloß die Artikel umsonst sind. Dass diese Werbung da ja aber nicht so gelandet ist wie vor 20 Jahren bei der Printversion, in dem sich also quasi ein werbender Slot gekauft hat, sondern die Werbung da jetzt ist, weil du vorher bei XY Schuhversand dir die XY Stiflette angeguckt hast und die dir jetzt natürlich noch angezeigt wird. Das ist für mich immer wieder auch erstaunlich. Also da hilft mir mein psychologisches Wissen auch nur begrenzt. Menschen überraschen mich durchaus.
Ja, ich glaube, das ist ja auch so eine Art von Werbung, also die hoffentlich am Aussterben ist. Ich glaube, das ist aber, also ein bisschen kommt mir davor, als das, ob das noch so ein bisschen antiquierte Werbung ist. Denn da habe ich dann mir dann irgendeinen Stiefel angeguckt und dann bekomme ich den nachher auf der nächsten Seite als Werbung. Da war ich doch schon auf der Webseite. Also dafür brauche ich jetzt keine Werbung mehr. Also ich glaube, so ein bisschen geschickter sind sie schon geworden. Und natürlich hast du auch recht, gerade dieses passgenaue Verhalten, was eine zielgerichtete Werbung ermöglicht, ist ja auch irgendwo auch ein legitimes Interesse, gerade von den Zeitschriftenverlagen. Da sind wir dann auch schon im Bereich, denn der Unterschied ist jetzt ja, wenn ich ein Verlag bin, dann mache ich eben dieses Friss- oder Stirb-Angebot, ne? Also entweder ich muss zustimmen oder nicht. Würde ich sagen, aus meinem juristischen Empfinden habe ich da Verständnis dafür, auch menschliches Empfinden, dass ich sage, wenn ich redaktionelle Inhalte lesen will oder journalistische Inhalte, dann muss ich in irgendeiner Weise dafür auch zahlen und brauche dementsprechend so ein klares Einverständnis auch für jegliche Art des Trackings oder so. Das ist jetzt ja aber bei den ganzen Unternehmen, deren Haupteinnahmequelle eben nicht der Journalismus ist oder nicht die redaktionellen Inhalte, ist ja schon anders geworden. Ne? Also da haben wir jetzt ja doch vermehrt diese Cookie-Banner mit Abstufungen, ja, ich bin bereit für Werbung und Marketing und ihr dürft Statistiken über mich erstellen und so. Da gibt es aber auch immer noch große Unterschiede, ne? Da gibt es auch die voreingestellten Dinger, die sagen so, klick hier einfach auf OK und alles ist gut. Oder hier bitte gib uns noch das einzelne Einverständnis. Natürlich haben wir da aus datenschutzrechtlicher Sicht eine klare Meinung zu, aber jetzt mal grundsätzlich so vom Gefühl her, würdest du sagen, es ist vertretbar, wenn man sagt, so, ich habe das hier alles voreingestellt und dann musst du es halt entstellen? Oder sagst du, nee, mein Gott, das ist nicht deine Haupteinnahmequelle, du bist nur ein Unternehmen, was Schuhe verkauft. Wenn du mich tracken willst und mir Werbung zuschalten willst, etc., dann hol dir doch bitte wirklich eine aktive Einwilligung von mir ab.
Ich persönlich...
Gott, Alter, habe ich gerade gelabert, sorry.
Ja. Also ich persönlich mag es zwar nicht aus einem User- oder wie wir Datenschützer immer sagen, den Betroffenen so ein Opfer zu machen. Ich mag das nicht so gerne, weil ich grundsätzlich lieber an den selbstbestimmten User glauben möchte, der sich Gedanken macht und auch in vielen Bereichen selber entscheiden darf, was er tut und warum er das tut. Und die Freiheiten dort möchte ich ihm auf der einen Seite erhalten. Auf der anderen Seite kann man auch nicht blind sein für die Untersuchungen, die eben auch zeigen, dass auch informierteste Besucher, oh, ich weiß gar nicht, gibt es das Wort eigentlich, habe ich
mir gerade ausgesprochen. Doch, ich glaube schon, informierter, am informiertesten.
Ja, superlativ von informiert. Naja, also wenn nicht, habe ich es mir ausgedacht und ich finde, es ist ein super Wort, um das zu beschreiben. Dass sogar diese Personen ihre Daten nur ganz, ganz begrenzt wirklich nach außen schützen, obwohl sie es wissen. Und dann kommt bei mir so hoch, dann müssen wir euch vielleicht doch mehr beschützen und wir müssen wirklich informierte Einwilligungen von dir einholen, damit du verstehst, was da gerade passiert oder vielmehr verstehen tust du es vielleicht, aber ich zwinge dich jetzt in die Auseinandersetzung mit dem Thema. Ob das immer so funktioniert? Ich habe noch keine bessere Idee, also wenn mir eine einfällt, dann teile ich die sofort mit dir, Cornelius, keine Frage.
Okay. Danke. Okay, aber das heißt, du bist eher der Meinung, der Staat sollte sich da eigentlich schon, ne? Also man muss den Nutzer oder den Betroffenen, wie du ja so schön gesagt hast, als mündiges Wesen wahrnehmen. Aber trotzdem müssen wir, damit er seine mündigen Entscheidungen treffen kann, die notwendigen Informationen zukommen lassen, damit er als europäischer Bürger seine informierten Entscheidungen treffen kann.
An dir ist auch ein Politiker verloren gegangen. Ja, genau so habe ich mir das in etwa vorgestellt.
Okay, ja, ich finde es auch gut, weil ich merke persönlich, dass mich doch dieses von oben herab, ja, weiß ich nicht, aber doch zumindest dieses sehr staatlich einnehmende Handeln irgendwie der Aufsichtsbehörden auch teilweise eben, die ja grundsätzlich erstmal alles sich fast schon als Verbraucherschutzvereine irgendwie gerieren und alles erstmal verbieten wollen und da den Betroffenen irgendwie gar so teilweise so gar nicht als mündiges Wesen irgendwie betrachtet sehen wollen und das alles oben herab sehen wollen, dem stehe ich auch sehr kritisch gegenüber. Und das ist natürlich ein Punkt, den ich vielleicht auch manchmal zu wenig beachte, dass natürlich und vor allen Dingen in einer Welt, die durch Digitalisierung und vor allen Dingen mit der damit einhergehenden Komplexität der Prozesse, dass man da den Betroffenen sicherlich informierter mitnehmen muss. Aber dann auch wiederum kommt man natürlich schnell an seine Grenzen. Denn teilweise sind die Prozesse, die ja da im Hintergrund laufen, sei es Webtracking etc. irgendwie und sowas oder auch Big Data Analysen etc., die sind ja teilweise schon so komplex, dass man das ja eigentlich nicht mehr in Worte fassen kann, ne? Oder informiert, ohne dass man da so ein 30-seitiges Pamphlet draus macht, was mit den Seiten passiert, ne? Also denn alle sagen immer, Facebook soll doch bitte informieren, was genau mit den Daten passiert und so. Aber auf der anderen Seite sind diese Algorithmen, die benutzt werden, um die Daten zu verarbeiten, ja teilweise schon so komplex, nicht teilweise, sondern sind einfach so komplex und vor allen Dingen nicht leicht erklärbar. Deswegen kommt man da mit der Aufklärung schnell an seine Grenzen.
Ja, zumal man ja auch realistisch sein muss, dass der User weder Interesse hat an solchen Darstellungen, noch sich die Zeit nehmen wird, das zu lesen oder sich damit in dieser Tiefe auseinanderzusetzen. Denn wenn er das wirklich wollen würde, also zwar nicht der beste Blick auf den User, den ich da habe, aber er könnte es ja theoretisch auch jetzt schon. Also Quellen stehen ja zum Teil zur Verfügung dafür, die häufig so stiefmütterlich behandelt werden. Wenn es also nicht in der Mainstream-Presse ist, dann wird es eben kaum wahrgenommen. Aber was ich schon wichtig finde, auch bei einer etwas pessimistischeren Sichtweise auf die Dinge, ist schon, dass der User ab und zu, und da kommen wir wieder so ein bisschen auf die psychologischen Effekte, die das Verhalten einfach auch zeigt, sich häufig in so einer Art Blase befindet, in der er glaubt, er wäre sicher oder vermeintlich sicher. Und ich finde schon, dass da Datenschutz auch also ruhig mal reinpieksen darf und da ein Stück weit Realität reinbringen kann. Vielleicht manchmal nur in bestimmten Feldern und begrenzt. Also ich meine am Ende, wenn wir über Cookie-Banner zum Beispiel reden, ist das ja nur ein Teil, ein kleiner Teil von dem, was...
Nerviger Teil, ja.
Nerviger Teil, ja, auf jeden Fall. Aber auch ein kleiner Teil von dem, auch was technisch möglich ist, wenn man mal realistisch ist und was umgesetzt
Klar.
wird.
Ja.
Und aber wenigstens die Blase muss man mal platzen lassen für im Zweifel diejenigen oder auch, so wie es jetzt eben bei den Online-Tageszeitungen gemacht wird zum Teil, dass man eben sagt, hey, übrigens, wir machen hier das und das und wir tracken euch bis zum Umfallen. Ich habe manchmal meine Software laufen und wenn ich so Spiegel Online offen habe oder Zeit oder so und dann laufe 18 bis 19 Tracker gleichzeitig. Ich weiß gar nicht, was sie da alles tracken wollen von mir. Ich meine, die meisten Dinge kannst du mit einer Software hinkriegen, ne? Aber gut. Lasst mal laufen.
Ja, das sind dann die dritte Unternehmen und die Werbeschaltenden, ne? Also die Werbetreibenden, die setzen dann nochmal ihre eigenen Cookies, damit sie einen dann übergreifend etc. und sowas.
Genau.
Also, es ist eine Diskrepanz, die finde ich, die teilweise nicht so ganz auflösbar ist. Also das werden wir zumindest leider nicht mehr in diesem Podcast schaffen.
Ja, die Wirrungen und die widersprüchlichen Verhaltensweisen der Menschen werden wir sowieso nicht auflösen können. Aber es macht ja doch auch Spaß, sich damit zu beschäftigen.
Ja, dir ganz offensichtlich.
Ja, das stimmt wohl. Aber auch bei einem aktuelleren Thema, da habe ich auch wieder gedacht, so, das ist auch so typisch. Also zum Beispiel gab es ja jetzt bei Apple in deren Mail-Programm so Sicherheitsschwierigkeiten oder irgendwelche Lücken. Das war jedenfalls die Meldung auch aus dem BSI. Und da habe ich so schmunzeln müssen, weil da kommen wir wieder zur vermeintlichen Sicherheit, die viele User haben. Und ich glaube, Mac-User umso mehr, die ja also die gesamten 90er und 2000er durchmarschiert sind, ohne groß irgendwie Opfer zu sein von was auch immer für Malware. Und jetzt platzt so langsam die Bubble, habe ich so den Eindruck.
Ja, das stimmt. Das hat mich aber vor allen Dingen auch immer gewundert. Also war das quasi so Hacker-Ethos gewesen, dass man nicht an Apple rein angeht und es dementsprechend viel weniger Malware gibt für Apple oder sind die einfach von vornherein her besser aufgestellt gewesen und dementsprechend hat man keine Probleme gehabt?
Also ich bin nun, weiß Gott, kein Experte in dem Bereich, aber ich glaube, es ist weder noch.
Müssen wir uns mal einen ranholen. Wir müssen
ja, gute Idee. Also meiner Wahrnehmung nach, zumindest 90er und 2000er, war Macintosh also als Betriebssystemanbieter einfach immer noch der Underdog. Und wenn du, also Hacker-Ethos, den soll es wohl geben, habe ich gehört. Aber wenn jemand wirklich Schaden machen wollte, hat er es versucht, über Microsoft zu tun oder Windows. Weil am Ende viel mehr Rechner mit dieser Software, also mit diesem Betriebssystem letztendlich verbunden waren. Spätestens das iPhone war ein Gamechanger und hat Apple ganz anders auf den Markt gebracht. Also bin jetzt seit über 15 Jahren überzeugter Mac-User und über Virussoftware mache ich mir vielleicht so richtig ernsthaft Gedanken, weiß ich nicht, 2-3 Jahre jetzt, weil vorher brauchte man das quasi auch gar nicht wirklich. Also zumindestens, auch vielleicht bin ich ja genauso ein User, dachte ich nur, ich brauche es nicht. Wer weiß?
Ja. Bin privat auch begeisterter, oder was heißt begeisterter, aber zumindest arbeite ich mit einem Mac und dann ist mir aufgefallen, dass ich dann aber mein einst sorgloses Verhalten, neulich habe ich mir wieder einen Festnetzrechner installiert, ne, Corona und so, ich will mal wieder daddeln. Und da ist mir aufgefallen, dass ich da überhaupt nicht über Virenschutz oder was weiß ich erstmal nachgedacht habe, weil es für mich durch das private Nutzen von Apple völlig selbstverständlich war, dass ich mir darüber keine Gedanken mache. Und dann irgendwann gedacht habe, so, Moment mal, du bist jetzt hier doch auch am Surfen irgendwie und so und bist eben nicht auch im firmeninternen Schutz oder sowas, sondern nutzt es privat. Aber durch Mac hatte ich, also beziehungsweise Apple hatte ich ein bisschen versaut. Also im positiven Sinne, ne? Ja, aber vollkommen richtig. Anscheinend kommen jetzt auch doch bei Apple langsam die Einschläge.
Ja, also es ist ja alles Dementi bisher, also aus der Apple-Welt. Wir werden sehen, wie anfällig ist es dann wirklich. Jetzt kommen sie ja erstmal mit einem System-Update und sagen, dann ist alles wieder schick. Das ist ja sowieso gerne die Argumentation. Lieber Apple-User, mach dir bitte überhaupt keine Sorgen. Wir haben weiter schöne bunte Bildchen für dich und es ist auch gar nicht kompliziert und du musst dann nur da einmal draufklicken und dann ist alles schön. Also das ist ja, das funktioniert ja schon seit einer ganzen Weile. Aber da wird eben wirklich mit also der Psyche der User gespielt, meiner Meinung nach, sehr erfolgreich.
Ja, und geht natürlich auch mit so einem gewissen Silo-Denken einher, ne? Also dadurch, dass sich Apple da sein eigenes Universum geschafft hat und wenig, also man sich ja schon als Unternehmen seine Seele an Apple verkaufen muss, um daran irgendwie teilhaben zu wollen.
Ja, das stimmt schon ein bisschen. Wenn man einmal auf dem Apple Campus auch mal war, Silicon Valley, siehst du auch ganz schön, du siehst da ja nichts, ne? Also das meiste ist ja auch sogar wirklich underground, ne? Also das hat ja so ein bisschen, das erinnert mich an dein Lied von vorhin. Also das ist ja doch so ein bisschen Geheimdienstcharakter. In den Tiefen, wir sehen es nicht, alles ist hübsch mit Glas vorne, aber eigentlich findet hier gar nichts statt. Also das ist ganz interessant.
So wie der BND in Berlin.
Ist auch ja, alles. So ein bisschen. Ja, ich hatte da Assoziationen letzten Sommer, als ich mir das alles mal angeguckt habe. Also doch, doch.
Oha, auch Apple kommt vermehrt in den Fokus von Datenschützern. das ist unsere Headline für heute.
Ja, Laura macht Reiseausflüge nach Kalifornien und guckt sich das mal ganz genau an. Aus vorherigen Podcasts habe ich ja gelernt, man sollte seine Reisepläne auch hier am besten teilen, um gegebenenfalls...
Ihr siehst ja, was draus geworden ist. Also ich war nicht in Ferien. Ja. Weiß jetzt nicht, ob das so erfolgreich ist.
Du, aber weißt du, man muss manche Dinge immer weiter probieren und wer nicht fragt, kriegt ja nichts, ne?
Genau, also, wir müssen einfach alles hypothetisch darstellen, wie es denn da wäre und so. Aber man kann es ja leider nicht überprüfen. Jetzt vor allen Dingen gerade nicht. Also wir haben, ein bisschen haben wir den Elephant ja im Room, aber ich finde, bisher sind wir sehr gut. Wir quatschen jetzt schon ein ganzes Weilchen. Wir haben nicht über unsere Wohnsituation geredet, nicht über Corona und alles, was damit zusammenhängt. Also würde sagen, Laura... Und damit möchte ich es jetzt auch langsam abschließen.
Ja.
In diesem Sinne, Laura, das war doch ein schöner Anfang. Ihr könnt uns nach wie vor Kommentare hinterlassen. Aktuelle Corona-Themen kann man aber natürlich auf unserem Blog www.datenschutzbeauftragter-info.de nachlesen. Aktuelle Themen werden natürlich auch auf Twitter unter Dr. Datenschutz geteilt. Und in diesem Sinne, danke, Laura, und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.